Tag zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wie immer mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Guten Tag, Henrik. Hi.
Mal wieder Frage an den Finanzexperten. Märkte mit negativen Preisen. Kann das auf Dauer gut gehen oder ist das eigentlich ein Markt, der zum Scheitern verurteilt ist?
Achtung, du sprichst von Märkten mit negativen Preisen. Das sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus, ohne lang drüber nachzudenken. Ich glaube, die gibt's nicht. Ich glaube, du meinst eher ein Geschäftsmodell mit negativen Preisen, oder?
Ja und nein. Also Hintergrund ist der Strommarkt in Europa, ne, oder die Strombörse. Ne? Da haben wir Tage mit positiven Preisen. Ne? Da kostet der Strom dann was, wenn ich was abnehme. Aber wir haben mittlerweile eine wachsende Zahl an Stunden mit negativen Strompreisen. Das heißt, du bekommst ein Produkt und bekommst auch noch Geld.
Auch dafür, dass du es abnimmst.
Ja. Dass du es abnimmst. Was ja für die Erzeuger unglücklich ist, weil du ja das Produkt erzeugst. Kann so ein Markt funktionieren?
Nein. Also Ich glaube, das kann man ganz klar beantworten. Das kann langfristig wahrscheinlich so nicht gut funktionieren, weil es muss ja immer ein adäquates Gegengewicht geben. Hm. Natürlich kann es Geschäftsmodelle geben mit negativen Preisen. Also mir fällt jetzt spontan Payback ein.
Ja? Okay.
Das Payback-Geschäftsmodell, was wir kennen, wenn wir bei der Tankstelle unsere Payback-Karte hinhalten, ist ja ein Geschäftsmodell mit negativen Preisen. Aber dahinter steht natürlich etwas, was der Kunde, also der eine der Kunden, gar nicht sieht. Und das ist dann ein Geschäftsmodell mit so hohen Preisen, dass die negativen Preise auf die eine Seite überkompensiert werden. Man nennt solche Geschäftsmodelle multi-sided.
Ach so, okay.
Also sowas gibt es, aber das funktioniert immer nur mit einem Gegenspieler. Und der Gegenspieler hier in deinem Energiebeispiel kann ja eigentlich nur sein, okay, ich akzeptiere als Produzent von Energie, dass ich zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, wie jetzt diesen Tagen, ich glaube, deswegen zielt es auch darauf ab,
genau.
Sonne scheint, die Solarzellen produzieren wie wild Strom, der wird bevorzugt eingespeist und damit den jemand nimmt, ja, und damit viel abgenommen wird, gibt es Geld hinterhergeworfen. Oder? Kann man das so sagen?
Ja, genau so ist das. Ne? Also ne, der Strompreis an der Börse bildet sich ja auch über Angebot und Nachfrage. Und das heißt, also ich habe Anbieter, die sagen, also ne, für die nächste Stunde oder jetzt ich liefere morgen um 12 Uhr, liefere ich, weiß ich, 50 Megawattstunden elektrische Energie und der Preis dafür, ich will dafür, weiß ich, 40 Euro haben. Auf der anderen Seite hast du halt die Abnehmer, ne, Industrie, große Unternehmen, die sagen, ich brauche morgen um 12 Uhr 30 Megawattstunden für die Produktion. Ich zahle dafür bis zu 45 Euro die Megawattstunde oder halt umgerechnet dann entsprechend Cent und Kilowattstunden. Und dann werden diese beiden Preise gematcht, also das heißt ne, nach der Größe sortiert. Besondere jetzt bei den Erzeugungspreisen ist noch, das ist dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip, dass man die Preise halt von klein nach groß sortiert, also erst Photovoltaik, Wind, weil das die günstigsten sind. Die haben ja keine Grenzkosten und dann immer so weiter. Kohle, bis dann die Gaskraftwerke kommen, das sind die teuersten. Und sobald es dann, wenn ich die Preise und die Mengen sortiere, von klein nach groß, und wenn ich dann den Bedarf gedeckt habe, jetzt für morgen um 12 Uhr, dann, weiß ich, sind das zum Beispiel 40 Euro, die dann getroffen werden. Und dann bekommen tatsächlich aber alle Anbieter 40 Euro. Das heißt, wenn ich also mit meinem Windpark sage, boah, pass auf, ich mache dir 100 Megawattstunden, ich brauche da 10 Euro für, dann bin ich fein, kriegst du trotzdem 40 Euro. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass wir, jetzt in den letzten Wochen habe ich ja vor kurzem noch eine eigene Folge zugemacht, weil das halt vor allem durch den Solarausbau kommt, eigentlich kein Wochenende mehr sehen. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe an Feiertagen gehabt, ne? Pfingsten, Fronleichnam, Himmelfahrt. Da ist immer am Wochenende oder an den Feiertagen ein negativer Strompreis mittags, weil die Solarenergie ins Netz ballert. Wir alle anderen Kraftwerke, soweit es geht, runterregeln. Es geht nicht ganz auf null. Und das heißt, es ist günstiger, den Strom aus den Anlagen mal was draufzupacken, die Anlagen minimal laufen zu lassen und statt sie abzuschalten. Und das hat dann zu dem Irrwitz geführt, dass wir jetzt am 11. Mai, das war jetzt das Extremste, was wir auch schon seit Ewigkeiten haben, hast du 250 Euro für eine Megawattstunde bekommen.
Okay, aber ich glaube, dann wird ja relativ, also ich komme auf deine Anfangsfrage zurück. Da hast du ja gefragt, kann sowas funktionieren?
Ja.
Das wird ja jetzt schon bei deinen Ausführungen klar. Das kann niemals funktionieren, weil es muss ja dann auf dem anderen Ende für den Betreiber dieser Photovoltaikanlage, muss es ja, damit er nicht übermorgen in die Insolvenz rutscht, muss es ja irgendwo Mechanismen geben, wo er so viel Kohle für seinen Strom bekommt, dass er das alles überkompensieren kann, dass er locker vertragen kann, dass er jetzt im Sommer, wenn die Sonne scheint, zur Mittagszeit Geld mitgibt, dann muss es ja auch die Situation geben, wo er so viel Geld verdient, weil dann der Strom so knapp ist, dass er das kompensiert. Und da habe ich jetzt viel zu wenig technisches Verständnis für, das kannst bestimmt du viel besser ausführen.
Ja.
Aber das gibt's ja auch nicht.
Ja, also das Besondere ist jetzt bei Photovoltaikanlagen insbesondere, da gibt es noch diese sogenannte Marktprämie. Das heißt also, wenn du, du kriegst eine Einspeisevergütung und wenn du jetzt so eine Minimalvergütung, die sich relativ kompliziert berechnet, hängt von der Leistung ab, also jetzt die kleinen Dachanlagen, die spielen erstmal keine Rolle, sondern sind so größere Dachanlagen, die kriegen eine Kompensation. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall immer noch mal so einen Minimalpreis, selbst wenn der Börsenstrompreis da drunter rutscht. So als Art Investitionsschutz, damit du wirklich nicht jetzt in die PV-Anlage investierst. Und die produziert ja nur tagsüber, wenn die Sonne scheint. Wenn der Strom dann nichts wert ist, wie du sagtest, verdienst du ja kein Geld. Und dafür schützt dich dann das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, mit der sogenannten Marktprämie.
Na gut, das ist aber teuer erkauft, Henrik, würde ich sagen.
Ganz genau, das ist das Problem. Wir bezahlen das nämlich.
Wir bezahlen das, ja. Also wir bezahlen dann halt einen Zuschlag auf unseren Energiepreis und das heißt, unterm Strich wird es die Energiekosten natürlich verteuern und das produziert ja auf der anderen Seite viele Probleme. Ich glaube, was wir gerade diskutieren oder was das Problem ganz gut skizziert ist, dass die Energiewende halt nicht in allen Bereichen irgendwie gut geglückt ist. Das ist sicherlich eine gute Idee und sie hat ja auch ganz, ganz viel gebracht. Wir hätten wahrscheinlich ohne das, was wir hier als Energiewende bezeichnen, ohne diesen Transformationsprozess wäre ja dieser technische Fortschritt bei Wind und Solar und so, wäre ja nie in dieser Geschwindigkeit gekommen. Aber es ist halt nicht ausgewogen entwickelt worden. Ja? Jetzt haben wir auf einmal wie die Weltmeister Photovoltaik hingebaut und jetzt haben wir das Problem, dass viel zu viel Photovoltaik-Strom produziert wird, der zu dieser Zeit, wo er produziert wird, keine Verwendung findet, aber auch keine alternativen Möglichkeiten, zum Beispiel Speichermöglichkeiten haben, um diese ja eigentlich tolle Energie auch günstig für uns nutzen zu können. Ja? Und das ist das Problem. Das ist halt nicht ausgewogen. Man hätte das, aber hätte Mofa-Kette, ja. Man kann natürlich danach sich immer beschweren, ja. Man hätte das wahrscheinlich ein bisschen koordinierter insofern aufbauen sollen, dass man für diesen Fall, den wir jetzt erleben, natürlich auch ein Gegengewicht hat. Und das fehlt uns.
Genau. Das ist das Problem. Also dieses Marktprämienmodell, da geht es tatsächlich nicht um eine stundengenaue Abrechnung, sondern am Ende des Monats berechnet der Netzbetreiber dann den Durchschnittswert oder den Marktwert des Solarstroms und diese Differenz bekommst du. Das ist aber klar, wenn ich jetzt negative Strompreise habe, die ziehen dann diesen gewichteten Wert über den ganzen Monat nach unten, sodass ich dann immer noch eine kleine Prämie bekomme. Aber wie du sagst, ne, also durch diesen massiven Ausbau der Erneuerbaren, den wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren erleben, da kommt das Netz nicht hinterher und da kommt auch der Strommarkt nicht hinterher. Denn der PV-Strom ist im Moment nichts wert. Ne? Ja. Denn die Strombörse zeigt das ja genau. Ne? Was ist der Wert einer Einheit Strom zu dem Zeitpunkt? Das ist jetzt sowohl 24 Stunden im Voraus, das ist ja dieser sogenannte Day-Ahead-Markt, dass ich heute sage, was produziere ich morgen oder heute sage, was brauche ich morgen. Dann gibt es ja noch den Intraday-Markt, da sind die Fristen kürzer, dass ich also kurzfristige Schwankungen nochmal ausgleichen kann. Aber auch da ist es so, dass diese Strompreise dann wirklich ins Negative rutschen. Da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Und damit ist Solarstrom nichts mehr wert, obwohl der Solarstrom gar nichts, also von dieser Schwankung relativ wenig spürt durch dieses Marktprämienmodell. Mhm. Also wir haben die Anpassung gar nicht geschafft im Strommarkt, dann also durch Ausbau der Netze, das anzupassen. Aber dann die Frage, du sagst ja immer, der Markt regelt es.
Ja, du, das ist genial. Hatte ich mich sortiert, um darauf mit meiner alten Leier zu reagieren, weil ich sage, lass bitte nicht die Politiker zu viel entscheiden, weil die entscheiden vieles nicht so sehr smart. Ja? Und das sieht man ja, was für Fehlallokationen eine nicht gut durchdachte Regulierung führen kann. Der Markt hätte das geregelt, weil als Marktteilnehmer würde ich ja never ever in meinem Leben so viel Photovoltaik hinbauen, ja, dass ich dann jemandem noch was geben muss, dass mir das Zeug jemand abnimmt. Das wird nie passieren. Da würde ich, der Markt, der hätte das wesentlich langsamer, ja, natürlich. Und ob überhaupt, wissen wir beide auch nicht. Insofern muss man alles ein bisschen mit Abstand betrachten. Mhm. Aber der Markt würde zu so einer Fehlallokation vermutlich nicht leiten. Weil der würde dann sagen, okay, dann mache ich das mal so, dann baue ich jetzt auf jeden Fall Photovoltaik hin, denn das lohnt sich. Aber dann sehe ich auch zu, wie ich zu allen Zeiten, wenn die Sonne scheint und wenn es die Sonne nicht scheint, meinen Kunden glücklich machen kann und dafür einen fairen Preis erlöse. Ja. Aber das jetzt konnte man sich ja drauf verlassen, dass man Einspeisegebühr kriegt und wenn ich dann irgendwann auch nochmal mit negativen Preisen zu kämpfen habe, kriege ich auch noch eine Prämie. Sozusagen kriege ich eine Kompensation dafür. Ja. Und am anderen Ende steht einer, der das ja auch nicht freiwillig macht. Ja, wenn wir einen Stecker in die Steckdose stecken, dann bezahlen wir ja nicht freiwillig diesen Aufschlag. Das ist ja den allermeisten Leuten gar nicht klar, wie viel des hohen Energiepreises, den wir hier bezahlen, für solche Scherze ausgegeben wird. Das ist ja eine überwiegend unfreiwillige Leistung, muss man ja so sagen.
Genau.
Die Leute kennen doch alle die Gesetze. Weiß ich nicht, ob die Leute sich in der Mehrheit über diese Mechanismen und die finanziellen Konsequenzen, die daraus erwachsen, im Klaren sind.
Genau, das ist nämlich das Problem, weil der Strompreis setzt sich ja jetzt aus den reinen Gestehungskosten zusammen und dann Umlagen, Abgaben, Netzentgelte. Dann gibt es ja noch diese sogenannte Redispatch, das heißt also eine Anpassung der Netzbetreiber an Erzeugung und Verbrauch, sodass auch da gibt es dann nochmal also Kosten, die dann entstehen. Ne? Also bestes Beispiel, auch das beobachten wir, wir schalten in Norddeutschland dann Windräder ab, weil wir in dem norddeutschen Verteilnetzen den Strom nicht brauchen können. Gleichzeitig ist aber in Süddeutschland ein höherer Bedarf. Den könnten wir eigentlich theoretisch wunderbar mit Windstrom aus Schleswig-Holstein decken, aber den kriegen wir dann nicht hin transportiert, weil die Leitungen nicht da sind. Was macht man? Man schaltet in Süddeutschland ein Gaskraftwerk an, was natürlich teuer ist.
Und ja, super.
Auch dieser Ausgleich muss bezahlt werden. Der wird dann umgelegt auf alle Stromkunden und das macht es einfach richtig teuer. Nächster Punkt, auch das nochmal so eine Sache aus dem EEG, dass EE-Anlagen, die abgeschaltet werden, aufgrund solcher Netzstabilisierungsmaßnahmen, trotzdem eine Vergütung bekommen. Mhm. Das war in der Anfangszeit des EEGs sinnvoll. Mittlerweile also überlegt sich so ein Netzbetreiber zweimal, ob der einen Windpark abschaltet, weil der trotzdem das Geld bekommt. Und auch das muss natürlich bezahlt werden.
Das ist ja irre, das darfst du mir gar nicht erzählen. Das führt ja zwangsläufig zu totalen Fehlallokationen.
Genau, das passiert jetzt im Moment. Und der Solarausbau, klar, die Photovoltaik ist wahnsinnig günstig. Der Windenergie geht nicht so schnell, der Ausbau liegt einfach an den deutlich komplexeren Genehmigungsverfahren, die wir da haben. Aber Photovoltaik ist relativ einfach, eine Dachanlage einfach. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, das haben wir jetzt vorhin an diesem 11. Mai, das habe ich da auch diskutiert gehabt in der Folge, dass streng genommen müsstest du ja alle Anlagen regeln. Es wäre schlau zu sagen, boah, diese ganzen Anlagen, die Photovoltaikanlagen, die fahren wir jetzt mal runter, auch die sollen nicht einspeisen. Das passiert aber nicht, Was geht, ist Windparks, große konventionelle Kraftwerke, Gas, Kohle runterzufahren, soweit es geht, kein Problem. Mhm. Windräder geht auch, ne, die kann man auch ganz gut steuern. Die kleinen Dachanlagen, also so 10 kW bei jemandem auf dem Hausdach, die werden nicht geregelt. Und davon haben wir mittlerweile knapp 40 Gigawatt. Das heißt also, ne, wenn die Sonne scheint in Deutschland, und das haben wir an den Feiertagen jetzt gehabt, und zum Glück war am Pfingsten schlechtes Wetter in Deutschland, sonst hätten wir ein echtes Problem gekriegt. Tut mir leid für die ganzen Festivalgänger, aber Wetter war durchwachsen jetzt. Mhm. Frohen Leichnam ist kein bundeseinheitlicher Feiertag, der ist ja nur in den katholischen Bundesländern, hilft uns auch wieder ein bisschen, weil dann die Last hoch ist. Aber wir haben an diesem 11. Mai, an diesem Sonntag, quasi die komplette Last abgedeckt durch die Aufdachanlagen auf Hausdächern, die kleinen Dinger.
Wahnsinn.
So, das ist ja erstmal, kann man sagen, super, dass wir diesen Status erreicht haben. Und jetzt kommt mein technisches Aber und dein Markt-Aber. Denn das ist ja eine Marktsituation, die ja eh witzig ist. Denn was wir nicht schaffen, ist, wie du vorhin ja sagtest, ne, mit Batterien dagegen zu speichern, der Strom, pack ihn weg, den holen wir uns nachher. Amerikaner schaffen das. Oder zu sagen, verbrauch doch da Strom. Wenn ich dir sagen würde, hier Elektroauto, das kannst du laden und du kriegst noch 25 Cent dafür, wenn du das lädst, pro Kilowattstunde. Also wenn ich jetzt mein Auto mal komplett laden würde, ne, passen 77 Kilowattstunden rein, das ist jetzt zwar nie leer gefahren, das hätte ich geladen, hätte dafür nur 20 Euro gekriegt. Ich gesagt, ey, komm, Stecker rein, Vollgas. Geht nicht, weil auch da der Markt nicht dynamisch ist. Das heißt also, diese Dynamik, die du an der Börse hast, hast du nicht beim Endkunden. Mhm. Denn du zahlst ja, was zahlst du? 30 Cent die Kilowattstunde, day and night. Mhm. Aber dann wieder die Frage an dich, so einen hochdynamischen Markt, also ne, die Strombörse ist ja ähnlich dynamisch, nicht ganz so dynamisch wie die Aktienbörse, aber ähnlich. Kann sowas funktionieren auch für kleine Endkunden? Denn ich sage mal jetzt, wenn wir das Beispiel mal des Aktienmarkts machen, klar, ich kann auch im Sekundentakt Aktien kaufen und verkaufen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja jeder Markt an der Börse, wo du ja genauso mit deinem Depot, du klickst bei Trade Republic irgendwas an und nimmst an diesem Markt teil. Zu Millionen machen das die Leute. Natürlich funktioniert das, die Technik dafür haben wir doch.
Ja, aber das sind jetzt ja, ich sag mal etwas despektierlich, Nerds, die jetzt wirklich dann da am Rechner sitzen und sagen so, oh, jetzt ist gerade Tesla runter, ich kaufe mal nach, OpenAI geht rauf, ich verkaufe. Das werden ja die wenigsten machen, sondern sind ja eher so langfristig investiert, oder? Wie?
Ja, aber du, es gibt ja zigtausende von Marktteilnehmern, die das professionell machen, die keine Nerds sind. Anlagegesellschaften, ja, die machen das ja auch. Also da hat sich ja ein riesengroßer Markt etabliert.
Also, aber geht das auch, wenn ich an der Börse, klar, ich handel mit Anteilen an Unternehmen, aber ich sag mal, das ist doch eher ein virtuelles Gut. Ja, bei der Energie. Ja, aber ich habe das Problem, also beim Energiemarkt habe ich ja das Problem, ich muss ja dann auch nur ein physikalisches Gut dann in dem Moment auch wirklich verbrauchen. Ich kann nicht nur sagen, ich kaufe eine Kilowattstunde, die ist gerade günstig und lege sie in mein Depot, sondern ich kaufe sie und muss sie in dem Moment verbrauchen. Das heißt, ich muss in dem Moment die Waschmaschine anmachen. Das ist ja quasi mein Kauf in dem Moment.
Ja, aber ich meine, Achtung, das spricht schon wieder einer, der davon nicht so viel Ahnung hat. Aber wenn wir die ganze Zeit von Smart Metering und diesem abgestimmten System reden, dann meint man doch genau das. Dann wollen wir doch irgendwann im Keller so ein Gerät hängen haben, das genau das checkt für uns und sagt, oh, jetzt muss ich die Waschmaschine anstellen.
Genau. Oder idealerweise die Waschmaschine automatisch anschaltet. Mhm. Ne? Wäsche ist schon drin und dann fängt sie einfach an zu laufen. Oder
ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der meinte, wir seien kurz davor. Er würde an genau solchen Geräten rumforschen. Das ist sehr glaubwürdig.
Also, es geht tatsächlich. Es gibt auch in Deutschland ersten Anbieter, die solche negativen Strompreise weitergeben an ihre Endkunden. Das ist auch ein kleiner Markt. Ich bin auch noch ganz konventionell bei einem Stadtwerk. Die haben das auch noch nicht. Und mein Smart Meter ist auch nicht smart, sondern nur ein Mieter. Aber gehen tut das. Das ist aber, glaube ich, Stand heute eher noch was für, ich sag mal, wirklich sehr technikaffine Menschen. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich habe ja so ein kleines Balkonkraftwerk, zwei Module, und wenn jetzt die Sonne scheint, mache ich die Spülmaschine tagsüber an, wenn dann die Sonne nachmittags rumkommt, dann läuft das Ding 3 Stunden, oder wenn ich morgens gehe, sage ich, okay, man kann die ja programmieren, ne? Die ist dann eingeschaltet, Tab ist drin, und sagt, pass mal auf, um 14 Uhr springen wir bitte an, dann läufst du bis 17 Uhr und dann kannst du die 800 Watt, die dann da rauskommen, knapp, kannst du dann in die Spülmaschine stecken. Das geht. Gleiches könnte ich theoretisch auch mit meiner Waschmaschine machen. Auch die sind ja mittlerweile so smart, dass ich die zumindest programmieren kann oder per App sogar steuern kann. Das heißt, also, ich muss sie halt nur füllen, das ist so das Problem. Ne? Die füllt sich ja leider nicht selber und hängt die Wäsche danach auch noch nicht auf. Das wäre nochmal, das wäre ein smartes Gerät.
Mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Leute die Technik dafür haben und wenn sie sehen, was sie davon sparen, dann machen die das auch. Also da bin ich eigentlich sicher, dass sich sowas etablieren lässt, dass das funktioniert. Das ist ja, das ist doch nur eine technische Hürde, die wir nehmen müssen.
Ja, aber es passiert ja tatsächlich in Deutschland oder auch in Europa quasi gar nicht. Wir haben diese Tarife nicht oder sind gerade im Entstehen, ne? Liegt auch daran, wir haben halt diese Smart Meter nicht. Die müssen jetzt eingebaut werden. Auch das kann ich verlangen von meinem Netzbetreiber. Da hat er nicht so riesig Bock drauf, weil es schon etwas aufwendiger ist. Auch die Energieversorger sind ja nicht so begeistert, weil die sagen, auch diese ganzen Daten ist alles viel zu kompliziert. Also wieder dein Punkt von vorhin, du brauchst ein Geschäftsmodell.
Und genau, und mein Punkt von vorhin erlaubt, dass ich das dann noch ergänze, weil das gehört zusammen. Man kann halt, glaube ich, das eine nicht ohne das andere im großen Stil bauen. Und das haben wir aber gemacht, das war unser Fehler. Ja? Ja. Wir haben gesagt, okay, lass uns da das Konzept entwickeln, lass uns das ausbauen, aber dann bitte mit beidem, so dass wir wissen, jetzt gibt's extreme Überschüsse, dann müssen halt, wir sagen das ja jetzt nur beispielhaft, dann müssen halt die Waschmaschinen alle angehen.
Ja. Aber das hätte man das regulieren müssen, denn wir haben auf der einen Seite dann das EEG, das ist ja dann schon kein freier Markt, sondern ein Eingriff in den Markt, weil es ja nicht ganz offen ist. Auf der anderen Seite passiert bei den Smart Meter nichts. Das heißt, offensichtlich gibt es da weder einen Eigenantrieb der Energieversorger noch eine staatliche Regulierung, die das jetzt voranbringt. Eigentlich müsste ich doch jetzt sagen, als Staat, wenn ich jetzt schon regulierend in den Energiemarkt eingreife, und das muss man sicherlich auch zum Teil, weil es ja dann auch um kritische Infrastrukturversorgung geht, wir müssen dafür sorgen, dass wir, wenn wir das eine hochfahren, das andere mitsteuern. Und wenn das eine zu schnell geht, dann müssen wir das entweder verlangsamen oder das andere irgendwie pushen. Aber das passiert ja auch nicht. Oder wie könnte man das marktseitig regeln? Das
passiert doch, glaube ich, nur deshalb nicht, weil wir jemanden haben, der ganz gehörig ist, nichts sagt und bezahlt.
Ja, und das sind wir.
Ja. Ich meine, es gibt noch ein paar, die machen das nicht so uneingeschränkt mit. Also das sind einerseits die Konsumenten von elektrischer Energie, die denken da vielleicht nicht viel drüber nach, die machen es einfach, regen sich auf, dass alles teurer wird. Aber dann gibt es noch die, die im großen Stil zum Beispiel für ihre Produktionsprozesse Energie abnehmen und die sagen, okay, gut, verstanden, dann produziere ich eben demnächst woanders. Das passiert ja auch gerade.
Genau, wobei auch da natürlich die Produktionsstätte dann zu verlagern in ein anderes Land, also ob das jetzt dann von Deutschland nach, weiß ich, Polen, Frankreich, sonst was ist, oder von Deutschland in die USA, auch da, das ist ja mit Investitionen verbunden und Langfristplanung, also da müssen die Schmerzen schon sehr, sehr groß sein, also ob da der Strompreis alleiniger Grund ist, oder die Energiekosten allgemein,
das ist ein Set, das ist natürlich ein Set, aber der Strompreis, der spielt logischerweise eine große Rolle. Also ich glaube auch, das darf man nicht unterschätzen. Also wir driften, glaube ich, gerade vom eigentlichen Thema ab.
Ja, genau.
Bitte lass uns bei Gelegenheit mal gucken, was das langfristige Investitionsverhalten von Unternehmen macht. Und da siehst du, was passiert. Es wird nicht mehr hier, du hast recht, das ist kein Prozess, die schalten ja nicht das Licht aus und sind morgen in Amerika. Aber die sagen, okay, wir schwenken um, wir lassen alles hier auslaufen und investieren für die Zukunft dort, wo das alles ein bisschen unkomplizierter ist. Und das passiert gerade im beängstigendem Stil. Also ja. Ängstigend für unsere Kinder.
Ja, genau, das haben wir diskutiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut sind die Verhältnisse woanders? Also ob jetzt der US-amerikanische Markt jetzt so planungssicher ist, so was anderes. Aber wie du sagst, wir driften ab, denn zurück zum Strommarkt. Wie lange kann sowas gut gehen? Denn also ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, jetzt, du bist jetzt da so tief, du bist ja jetzt auch kein Energiewirtschaftsexperte, aber du hast jetzt halt das Payback-Beispiel gebracht, oder bei Google ist es ja ähnlich, auch da steckt ja ein Geschäftsmodell dahinter, wir können die Dienste von Google kostenlos nutzen, ob das jetzt Google Maps ist oder Gmail, und dahinter gibt es irgendjemanden, der dann dafür bezahlt, dass er Zugriff auf unsere Daten bekommt. Das ist ja
genau.
Damit wird es ja querfinanziert.
Da ist jemand, der es bezahlt auf der anderen Seite.
Genau, das heißt, für mich kann es kostenlos sein, und auch Google selber kann dann Werbung schalten, und dann entsteht dann an anderer Stelle wieder ein Geschäft, was hochattraktiv und lukrativ ist. Wie lange geht sowas denn gut? Denn irgendwann muss ich ja als Erzeuger sagen, das meine ich nicht mehr mit, ich schalte jetzt ab. Wenn mein Gaskraftwerk nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, dann mache ich jetzt zu. Also das haben wir tatsächlich gesehen in Moorburg hieß das Kohlekraftwerk. Ich gucke mal eben schnell nach. In Hamburg. Genau, Kohlekraftwerk Moorburg. Das war eins der modernsten Kohlekraftwerke in Deutschland. Ist 2007 entstanden. War ein hochmodernes Kraftwerk. Und das Ding haben die wieder abgeschaltet, weil es sich nicht gerechnet hat. In Betriebnahme 2015, Abschaltung 2020. So, das hat jetzt mit dem Strompreis so noch nichts zu tun gehabt, das hat andere Gründe gehabt, aber ich investiere in so ein Ding, das dauert ja auch ein paar Jahre, also die Pläne haben angefangen 2004, hat Vattenfall angefangen, das zu planen. Dann gab es auch noch Probleme bei der Genehmigung für das Kraftwerk, dass es da Dinge gab. Schwierig. Also das war jetzt nicht der Strompreis, das wollen wir jetzt nicht vertauschen. Aber dann werden solche Dinge abgeschaltet. Und das ist ja, was die Sicherheit angeht, der Netzversorgung schwierig.
Naja, aber wenn ich das richtig verstehe, den Bedarf hat ja der Betreiber dieser Photovoltaikanlage gar nicht, weil er wird ja für seinen Verlust kompensiert.
Ja.
Deswegen wird das so schnell nicht abgeschaltet. Der ist ja damit wahrscheinlich unterm Strich gar nicht so unglücklich, weil er ja eine Kompensation für diesen negativen Preis bekommt. Und das ist ja die Schiefe. Wir bezahlen etwas, was ganz offensichtlich nicht ausgewogen funktioniert. Und da schmeißt man halt die ganze Zeit Geld hinterher. Und ich glaube, es geht, da wird kein Solarpark so schnell abgeschaltet. Ich glaube eher, wir laufen auf ein Problem zu, dass die Energie irgendwann für viele Leute zu teuer wird und dass das ein knappes Gut wird, Unzufriedenheit entsteht, Unternehmen abwandern. Das ist der Prozess, mit dem wir konfrontiert sind. Und der wird lang dauern.
Ja, also das ist zu befürchten. Und wenn du dann halt so einen, in Anführungszeichen, kaputten Markt hast, der so hoch volatil ist, denn eigentlich würde man sagen, wunderbar. Und das war ja genau auch die Ankündigung oder immer so die Werbebotschaft der Windenergie und der Photovoltaik. Mit den Erneuerbaren wird der Strom günstiger. Die Stehungskosten stimmt ja auch. PV-Strom ist unschlagbar günstig, wenn er denn da ist. Windstrom ist unschlagbar günstig im Vergleich zu einem Gaskraftwerk. Aber was passiert, wenn wir zu viel von diesem Gut haben?
Genau.
Und dann müssen wir Strom also noch nicht mal mehr verschenken, sondern Geld drauflegen.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das mit der Energiewende, mit den Erneuerbaren, der Strom günstiger wird. Das ist ja eine Ideologen mehr. Ja, vielleicht funktioniert das in 100 Jahren. Aber am Anfang musst du ja den ganzen Zauber ja bezahlen, und am Ende lass doch die Fakten auf den Tisch liegen. der Strom ist einfach massiv teurer geworden durch erneuerbare Energien. Wäre ja auch ein Wunder, wenn wir sagen, wir bauen ein System um, was seit zig Jahren funktioniert und wo es neue und alte abgeschriebene Anlagen gibt und welche, die noch nicht abgeschrieben sind. Und das ersetzen wir jetzt alles durch eine moderne Hightech und fragen uns und beschwören, wie das jetzt alles billiger wird. Da bin ich ja nicht der Einzige, der von Anfang an ein bisschen die Stirn gerunzelt hat. Und dann gesagt hat, nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Und wir sehen ja auch gerade, dass das Gegenteil der Fall ist. Hm. Natürlich, wenn du dir jetzt das ein Ding rausnimmst und sagst, oh, wie günstig, ja, in der Minute kostet der Sonnenstrom und der Windstrom nichts. Ja, super. Aber halt nur in der Minute. Wir wollen ja aber die ganzen Minuten Strom haben.
Ah ja, klar. Wobei man da interessanterweise sieht, ne, wenn wir dann es noch marktliberaler machen, in die USA gucken, da funktioniert der Strommarkt etwas anders. Aber da wird massiv Photovoltaik, Wind und Batterie ausgebaut. Also selbst Texas, ne, als urrepublikanischer Staat, die bauen quasi nur noch PV, Wind und Batterien.
Ja, aber wie gesagt, die bauen ja die Batterien dazu.
Genau, genau. Die haben jetzt erkannt, Batterien, jetzt sind sie günstig, also legen die jetzt nach.
Ja.
Die haben so ein Knotensystem, da kostet quasi an jedem Knotenpunkt gibt es da einen Strompreis. Ich meine, das amerikanische Stromnetz ist unterirdisch in der Qualität, denn die haben so viel Stromausfälle, die Infrastruktur. Ich hatte jetzt die Tage noch einen Bericht gelesen, da war dann auch also quasi das Gejammer, was wir in Deutschland haben, oh Gott, unsere Infrastruktur zerbröselt. Also die gleiche Diskussion, die wir haben, hatten wir da, haben die Amerikaner im Moment eigentlich auch und sagen, alles doof, alles schwierig. Also trotzdem kriegen sie es hin, ohne dass sie dieses Subventionssystem haben wie in Deutschland. Aber ich glaube, den Kernpunkt haben wir getroffen. Ne? Also so ein Strommarkt kann nicht funktionieren. Spannend ist es die Frage, wie wir aus dem Dilemma rauskommen, denn im Moment beobachtet man weiterhin einen Zubau der Photovoltaik. Und wenn die Chinesen jetzt den PV-Markt in den USA nicht mehr bedienen dürfen wegen Zöllen, dann schieben die alles nach Europa, dann wird es hier wieder günstiger, wir bauen noch mehr PV. Wir werden diesen Strommarkt mal im Auge behalten, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt, würde ich sagen.
Ja, sehr gern.
Machen wir. Prima, alles klar. Dann, Christian, besten Dank für den Austausch und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja.
Bis die Tage, ciao.
Ciao. Nächste Woche möchte ich mal ein, ja, doch eher emotional aufgeladenes Thema diskutieren. Und zwar, wir sind ja eigentlich schon seit längerem in der Grillsaison. Jetzt sind wir im Sommer sicherlich im Höhepunkt und das wird über die Sommerferien auch noch weitergehen. Und da stellt sich die Frage, die ist tatsächlich auch an mich herangetragen worden, wie ist das denn eigentlich mit Grillen, Grillfleisch essen und dem Klimaschutz. Sollten wir grillen? Müssten wir eigentlich auf Fleisch verzichten? Wie sieht's aus? Was hat das für Auswirkungen auf den Klimawandel? Und vielleicht mal auch aus rein physikalischer Sicht, wie effizient ist es eigentlich, Fleisch als Energiequelle zu sich zu nehmen? Das diskutieren wir mal nächste Woche. So unemotional, wie es geht bei diesem sehr, ja, emotionalen Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.